Schlussprotokoll. Donnerstag, Harare. Sie musste Pohl dazu bewegen, das Passwort zu benutzen. Die Antwort sowjetischer Wissenschaftler, gespeichert in einem amerikanischen Computer, war jetzt nicht mehr nur von akademischem Interesse. Der Präsident musste davon überzeugt werden, dass sich um ihn herum nicht, wie er glaubte, bloß eine korrupte Verschwörung aufgebaut hatte. Er musste begreifen, dass die verwitterte ideologische Krake in seinem Land und möglicherweise überall in der Dritten Welt wieder ihre Fangarme auszustrecken begann, um alte Abhängigkeiten zu bewahren und die überfällige Emanzipation von überkommenen Dogmen zu verhindern. Gertrud Steiner hatte noch bei der nächtlichen Begegnung den Versuch unternommen, diesen Zusammenhang zu erklären, aber der Präsident war zu erschüttert gewesen über die offenbar gewordenen Umstände des Todes seines ehemals engsten Vertrauten, den er, wie Gertrud jetzt glaubte, aufgrund einer infamen Intrige im Stich gelassen hatte. Allein dieses Geständnis hatte ihn offenbar so viel Kraft gekostet, dass er weiterreichenden Vermutungen über eine gar weltweite Verschwörung unter dem blind gewordenen roten Stern unzugänglich blieb. Auch wenn ihr mich noch gestern gehasst haben möget, werdet ihr die Liebe nicht verhindern können, die uns aneinander bindet. Ein großes Wort zur Macht antritt. Es hatte den Weißen die Angst vor Vergeltung nehmen sollen und klang doch wie eine Drohung. Robert Gabriel Mugabe hatte den roten Stern noch längst nicht auf den Müll geworfen, auch wenn er sich in den Jahren seit Erringen der Unabhängigkeit durch die Realitäten des Weltmarktes Schritt für Schritt vom ursprünglichen Ziel seines revolutionären Anspruchs hatte abbringen lassen müssen. Nun schon über 60 fiel es ihm schwer, den einmal als richtig erkannten und im Befreiungskampf auch erfolgreichen Weg zu verlassen und zu begreifen, welche Ursachen zum mittlerweile absehbaren Zusammenbruch des ideologischen Systems in Osteuropa und zur dramatischen Protestentwicklung in China geführt hatten. Bei der letzten Parteitagung hatte er darauf bestanden, unter den solidarischen Gästen aus Europa als ersten den Vertreter Rumäniens zu begrüßen. Er würde nie erlauben, dass alten Freunden Unrecht geschah, nicht dem Ehepaar Ceausescu, das nie geschwankt hatte, als im Befreiungskampf Militärtraining und Waffen gebraucht wurden, nicht Erich Honecker, der ihn in der Hauptstadt der DDR empfangen hatte, und schon gar nicht den äthiopischen Kollegen Mengistu Haile Mariam, der im Ursprungsland der Organisation für Afrikanische Einheit immer mehr bedrängt die rote Fahne hochhielt. Berichte der ihm direkt unterstellten Spezialeinheit des Geheimdienstes über heimliche Treffen hoher Offiziere seiner Streitkräfte mit dem Militärattaché der sowjetischen Botschaft waren von ihm eher als Folge eines lediglich sorgfältig zu beobachtenden Unmuts frustrierter Funktionäre der ehemaligen ZAPU eingeordnet worden, die den Verlust an Einfluss in der neuen Einheitspartei nicht verwinden mochten. Dass diese Frustration den fruchtbaren Boden für eine Konspiration bereiten sollte, die globale Dimensionen annehmen könnte, war nach seinem im Befreiungskampf gewachsenen Solidaritätsverständnis nicht einsehbar. Sein Schema von Gut-Böse bezog sich noch immer auf die im Unabhängigkeitskampf erfahrenen Strukturen der damals ideologisch sauber aufgeteilten Welt. Wer war Gertrud Steiner, dass sie sich anmaßen wollte, dieses Verständnis des Veteranen einer der letzten antikolonialen Kämpfe Afrikas zu erschüttern? Es ging ja nicht bloß um das vermutlich unmaßgebliche Gewicht ihrer Einschätzung nationaler und internationaler Angelegenheiten. Sie war mit ihren Freunden praktisch Gefangene des Präsidenten, der seine Bitte, vorübergehend Gäste in seiner Residenz zu bleiben, höflich, aber bestimmt mit der Sorge um ihre Sicherheit begründet hatte. Tatsache war jedoch, dass Häuptling Mosora, seine beiden Kinder Leinet und Pohl, die Krankenschwester Jennifer Moyo, die deutsche Fotografin Gertrud Steiner und Stanley Niativa, der IPS-Chefredakteur, unter den wachsamen Augen von Sicherheitsleuten in Zivil an diesem Vormittag allenfalls auf Sandwegen der gepflegten Gartenanlage spazieren durften. Der alte Häuptling hatte es vorgezogen, in einem Rohrsessel, den ihm Bedienstete auf die Veranda getragen hatten, in der Sonne zu sitzen und sich von Stanley Niativa in die Vorgänge einweihen zu lassen, die seit der Verschwörung auf der Farm im Sambesi-Tal das Nachbarland Mosambik betrafen. Die Mappe mit Niativas und Cardossos gesammelten Informationen befand sich noch in seiner Verwahrung, und da, so beschloss es Leinets Vater jetzt, war sie gut aufgehoben, bis geklärt war, wie seine Tochter an der von seinem Gesprächspartner angekündigten internationalen Verwertung dieser Geschichte beteiligt sein würde. Die vier jungen Leute hatten eine schattige Bank gefunden, auf der sie sich seit 10 Minuten anschwiegen. Der Präsident hatte sie über seine weiteren Pläne im Unklaren gelassen. In den frühen Morgenstunden war der Sirenenlärm seines von einer Eskorte begleiteten Konvois zu vernehmen gewesen, mit dem er die Residenz verlassen hatte. Was gab es noch zu sagen? Paul betrachtete besorgt seinen Vater, der 30 Meter entfernt den Helm im Schoß, im Sessel hockte und geduldig den Kopf schüttelte, während der IPS-Chefredakteur, offenbar immer frustrierter, auf ihn einredete. Leinet dachte an das Kind, das sie verloren hatte, und an den Mann, von dem ihr dennoch das Gefühl einer neuen Kraft geblieben war, die langsam ihre Trauer bezwang. Jennifer spürte erst allmählich das Abfallen der Fessel, die sie wie eine Sklavin an die dunkle Vergangenheit totaler Selbstaufgabe gebunden hatte. Wie eine Blinde, die plötzlich sehen konnte, mühte sie sich, den neuen Freiraum auszumessen. Und Gertrud versuchte, die Trümmer ihrer bisher gekannten Selbstsicherheit zu einem Bild neuer Prioritäten zu sortieren. Den Kitt dafür bot ihr schließlich die Empörung darüber, hier wie angenagelt sitzen zu müssen, während sie genau zu wissen meinte, wie der endgültige Beweis für die Existenz des neuen Spinnennetzes ideologischer Bankrotteure zu beschaffen wäre, die sich die Loyalität von Statthaltern in der dritten Welt zu erkaufen suchten, wenn nötig, auch mit Profiten aus Elfenbeinschmuggel. Sie sah zu Pol und folgte dann seinem Blick zur Veranda. Dort war aus dem Schatten die Gestalt einer Frau aufgetaucht, die den Häuptling gerade mit einer freundlichen Geste in den Sessel zurückwies, während der IPS-Chefredakteur in einer Art Hab-Acht-Stellung eingefroren war. Sie trug ein wunderschön gemustertes Kleid mit seltsamem Faltenwurf und auf dem Kopf eine aus demselben Stoff gefertigte Haube, die einem luftig kecken Turban glich. Kein simbabwischer Dress, wie Gertrud sogleich erkannte, sondern ein farbenfrohes Gewand aus Westafrika. Gertrud erinnerte sich an die peinlichen Leserbriefbeiträge in der simbabwischen Presse, die immer mal wieder die Einführung einer nationalen Tracht anmahnten, aber sich nie darüber beschwerten, dass jedes Jahr zur Eröffnung des nationalen Parlaments die schwarzen amtlichen Funktionsträger noch immer den britischen Plunder trugen, Perücken und Hermelin, seidene Kniestrümpfe und Schnallenschuhe. Gertrud stieß Leinet an. »Wer ist die Frau?« Aber da hatte diese schon herüber zur Bank gespäht, jetzt kam sie herangeeilt. »Leinet«, rief sie und öffnete die Arme, »was um Himmels Willen ist passiert?« Es dauerte eine Weile, bis Leinet sich gefangen hatte, dann wandte sie sich um und stellte nacheinander ihre Freunde vor. Gertrud bemerkte, dass sie als Letzte dran kam, aber sie vergaß es, als Leinet schließlich mit einer einführenden Handbewegung erläuterte, »Es ist mir eine Ehre. Die First Lady Sally Mugabe.« Da hatte die Frau schon alle Hände ergriffen. Sie war, das wurde Gertrud schlagartig klar, die Einzige, der es gelingen könnte, ihr in Abwesenheit des Präsidenten die Erlaubnis zu verschaffen, die Residenz vorübergehend zu verlassen. Gertrud versuchte, sich nicht von dem Einfall überwältigen zu lassen. Eine Strategie musste her. Zuerst war Pol davon zu überzeugen, ihr das Passwort für den Computerzugang zu seiner Mailbox im Moskau-Teleport von San Francisco zu verraten. Mit diesem Passwort könnte sie über einen internationalen Computeranschluss, zum Beispiel in Leinitz IPS-Agentur, die Hilfe der Kollegen beim Hamburger Magazin mobilisieren. Allerdings war dann noch die Frage zu klären, wie es ihr gelingen könnte, ohne Geheimdienstbegleitung in die Stadt zu gelangen. Gertrud war sich längst nicht mehr sicher, ob die Verschwörer nicht schon bis in die engste Umgebung des Präsidenten vorgedrungen waren. Freitag, Hongkong. Stefan Sagers Unglück war es, die umfangreiche Einführung seiner Palladium-Story gerade noch rechtzeitig vor Redaktionsschluss nach Hamburg übermittelt zu haben, als er die Nachricht von der Explosion in den Kellern der ummauerten Stadt erhielt. Pater Felix Kneier hatte ihn nach Alarmierung der Polizei sofort anrufen lassen. Mehr als 2 Stunden hatte es dann gebraucht, um zusammen mit Li Su das inzwischen weiträumig abgesperrte Abbruchareal der World City in Kowloon zu erreichen, auf dem Einheiten von Polizei und Zivilschutz gerade begonnen hatten, mit schwerem Gerät den Zugang zu einem Trümmerloch freizuräumen, das den Einstieg zu einem zuvor nicht bekannten Schacht markierte. Die Männer arbeiteten in Schutzanzügen, nachdem der Pater die Polizeiführung über den vermuteten Grund der Explosion informiert hatte, doch hatten eilig herbeigeschaffte Geigerzähler bislang keinerlei Radioaktivität registriert und eine erste Konsultation mit Chemikern der Universität hatte keine Klarheit darüber erbracht, ob bei einer kalten Nuklearfusion überhaupt Strahlungen freigesetzt würden. Stefan Sager, der meinte, sich in den vergangenen Tagen gründlich mit der Nuklearproblematik vertraut gemacht zu haben, brachte nun die Gefahr einer unkontrollierten Fusion ins Gespräch, nach der jetzt noch nicht messbare Strahlungen in den zusammengebrochenen Kellern durch Trümmer und Sand versiegelt sein könnten. Er erreichte mit dieser Bemerkung zweierlei. In der allgemeinen Verwirrung wurde ihm als vermeintlichem Experten der Zugang zur Grabungsstelle in einem Schutzanzug erlaubt. Und in der Katastrophenzentrale Hongkongs wurden erste Maßnahmen zur Evakuierung Kowloons eingeleitet. Zugleich nahm der Gouverneur der Kronkolonie nach Rücksprache mit London Kontakt zur Regierung in Peking auf, um vor einer möglichen radioaktiven Gefährdung der Bevölkerung im Grenzbereich zu warnen und über das vermutete Schicksal eines ihrer wichtigsten Minister zu informieren. In höflicher Form war in der dringenden Botschaft zugleich das Erstaunen der Regierung ihrer Majestät darüber ausgedrückt, dass sich ein chinesischer Spitzenpolitiker ohne Kenntnis des Gouverneurs im Territorium von Hongkong aufhielt. Als sich die Rettungsmannschaft mit großer Vorsicht in die Tiefe vorarbeitete, war der Reporter einen Geigerzähler in der Hand an vorderster Front. So war auch er es, der 3 Stunden später, in Deutschland waren längst die Druckmaschinen angelaufen, zuerst auf eine von einem Betonbalken zerquetschte Beinprothese und wenig später in der verschmauchten Ruine des unterirdischen Labors auf 3 Leichen sowie auf die 2 Überlebenden stieß, von denen einer mit verschmorten Kabeln zusammengeschnürt, irre kichernd am Boden lag, während der andere, auf einem Bein balancierend, den vermummten Rettern empfahl, aus den Schutzanzügen zu steigen. Als diese dem Rat folgten und Tom Nussbaumer endlich auch den Reporter aus Hamburg wiedererkannte, wies er schmunzelnd auf das Bündel menschlichen Elends, das sich vor seinem Fuß wand, und sagte: »Ein Glück, was, dass Sie das Märchen aus 1001 Nacht dieses Gauners noch nicht weltweit verbreitet haben.« Sonnabend, Hamburg. Elke Pikuleit, die an diesem Wochenende wegen der zu erwartenden internationalen Anfragen mit vorbereiteten Presseerklärungen in der Redaktion die Stellung hielt, war unter den Ersten, die die heraufziehende Katastrophe erahnte. Am späten Vorabend, die ersten Vorausexemplare des Magazins waren bereits ausgeliefert, hatte sie den Anruf Gertrud Steiners aus Harare entgegengenommen und nach kurzem Zögern zum Chefredakteur durchgestellt. Danach hatte sie in dessen Auftrag Lutz Fiebach anrufen müssen, der sich erschöpft von der Mammutarbeit an Sagas ferngesteuerter Titelgeschichte in sein Wochenendhaus an der Außenelbe zurückgezogen hatte. Jetzt stand der Chefarchivar mit blassem Gesicht vor ihr. »Ich hab es geahnt«, stöhnte er. »Warum hat er nicht auf mich gehört und das Gutachten der Münchner Wissenschaftler über diese Palladium-Connection abgewartet? Die Pekinger Führung, angeschmiert von internationalen Gaunern. Wenn er doch bloß gewartet hätte. Wir hätten das ganz anders aufziehen können. Jetzt lacht sich die Welt kaputt. Nicht über die reingefallenen Chinesen, sondern über uns.« Fiebach hielt einen langen Computerausdruck in der Hand. Er hatte das von Gertrud Steiner durchgegebene Passwort benutzt und Paul Musoras Mailbox in San Francisco geöffnet. »Hier, darauf hätten wir uns konzentrieren sollen. Diese Gertrud Steiner war die ganze Zeit auf dem richtigen Dampfer.« Zitternd nahm ihm Elke Picoleit das Papier aus der Hand. Sie musste den Text zweimal lesen, bevor ihr der Sinn klar wurde. Die vor Wochen von Paul Musora erbetenen Auskünfte waren von Experten eines naturwissenschaftlichen Instituts in Moskau erarbeitet worden und sie waren dabei außerordentlich penibel vorgegangen. Ihr umfangreicher Ivory-File führte zunächst alle nur denkbaren Zusammenhänge zum Stichwort Elfenbein auf, bis hin zum historischen Elfenbeinkabinett in der Leningrader Eremitage. Unter anderem wurde geklärt, dass im Deutschen das Wort Elfenbein keineswegs etwas zu tun habe mit jenen Elfen der germanischen Mythologie, sondern von dem althochdeutschen Helfantbein abstamme, was Elefantenknochen bedeute und im eigentlichen Sinne das Zahnbein der Stoßzähne des afrikanischen und des indischen Elefanten sowie der ausgestorbenen Mammute meinte, im Übrigen aber auch das Zahnbein der großen Eck- bzw. Schneidezähne von Walross, Narwal und Flusspferd. Und danach begann ein Absatz, den die Autoren mit Classified gekennzeichnet hatten. Auf Bitten deutscher Elfenbeinschnitzer, deren Tradition bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht und die heute vor allem in Städten des Odenwalds einen nicht unbedeutenden Wirtschaftsfaktor darstellen, ist vor dem Hintergrund des internationalen Handelsboykotts für Elfenbein über die sowjetische Botschaft in Bonn ein Abkommen zur Lieferung größerer Mengen prähistorischen Elfenbeins nach Deutschland abgeschlossen worden. Es stammt von Mammutkadavern, die in großer Zahl in Sibirien gefunden werden. Die Mammutstoßzähne unterscheiden sich in Konsistenz und Struktur nicht von Elfenbein heute lebender Elefanten. Als einziges Unterscheidungsmerkmal für Laien ist beim Polieren ein schnelleres Glänzen festzustellen. Achtung! Stichprobenuntersuchungen der ersten sowjetischen Exportkontingente, bei denen ein von der University of Cape Town, Südafrika, entwickeltes Isotopenverfahren zur sicheren Identifizierung der Elfenbeinherkunft angewandt wurde, erbrachten den wissenschaftlichen Nachweis, dass illegal Stoßzahnmaterial erst kürzlich erlegter Elefanten über den sowjetisch-deutschen Exportvertrag auf den internationalen Markt gebracht wurde. Die Isotopenanalyse, die in organischem Material unter anderem nachweist, welche Nahrungsmittel zum Aufbau der Struktur während der Lebenszeit aufgenommen wurden, lässt einen akkuraten Rückschluss auf das Environment zu, in dem der Organismus gelebt hat. Das Verfahren, dessen Anerkennung von der International Convention on Trade in Endangered Species, CITES, erwogen wird, ist von sowjetischen Wissenschaftlern zu diesem Zweck erstmals erprobt worden. Nach ihren Ergebnissen stammt das zum Export aus der Sowjetunion freigegebene Elfenbeinmaterial tatsächlich von Elefanten der afrikanischen Sambesi-Talregion in Sambia oder in Simbabwe. Jüngste Erkenntnisse sowjetischer Staatssicherheitsbehörden, die in diesem Zusammenhang verdeckte Ermittlungen aufnahmen, scheinen darauf hinzudeuten, dass der offiziell von der Regierung der UdSSR sanktionierte Handel mit prähistorischem Mammut-Elfenbein möglicherweise durch einen Schwarzhändlerring innerhalb einer schon identifizierten Sektion korrupter sowjetischer Militärbürokraten genutzt wird, um die Einrichtung eines illegalen Netzes von Einflussagenten in afrikanischen Ländern zu finanzieren. Verbindungen zu diesem Zweck sollen unter anderem über die Militärattachés in Harare und Maputo zu ehemaligen Vertrauten in den Befreiungsbewegungen beider Länder aufgenommen worden sein. In diesem Zusammenhang ist es den Akteuren im sowjetischen Militärapparat offenbar gelungen, ein groß angelegtes Ablenkmanöver zu starten, das sich eines deutschen Unternehmers bedient, der über mosambikanische Kontakte ursprünglich an dem Elfenbeinschmuggel beteiligt war. Sonntag, Dubai. Yusuf bin Drei betätigte die Fernbedienung, das Dach seines Windturmes öffnete sich und gab die Satellitenschüssel frei, über die er wenige Minuten später die Verbindung zur Filiale der Rainbow Warriors in Hongkong herstellte. Er wollte sich informieren über Hintergründe von Sensationsmeldungen internationaler Nachrichtenagenturen, die an diesem Wochenende von einem seltsamen Nuklearalarm im Zentrum Kowloons berichteten, der zum Zusammenbruch des öffentlichen Verkehrs in der Kronkolonie und zu neuen Spannungen zwischen der britischen und der chinesischen Regierung geführt hatte. Der Araber vermutete sofort einen Zusammenhang mit der Mission seines Besuchers aus Hamburg, nachdem er zuvor die Nachrichten über die noch sensationelleren und weltweit verbreiteten Enthüllungen des deutschen Magazins verfolgt hatte. 3 Stunden später schickte das Rainbow Network als Eilmeldung seinen Kontakten in aller Welt eine Zusammenfassung des von ihrem Mitarbeiter Tom Nussbaumer in Hongkong verfassten Berichts über die ernüchternden kriminellen Hintergründe der Palladium Connection. Yusuf bin Drei aber verließ seine kleine elektronische Kommunikationszentrale, und als sich der drehbare Bücherschrank hinter ihm schloss, wandte er sich um und griff nach einem schmalen Band mit Übersetzungen jahrtausendalter chinesischer Dichtkunst, in dem er sich einige Zeilen markiert hatte. Die Menschen leben vereinzelt für sich, wie Sterne, die kreisen und sich nie treffen. Montag, Harare. Erschrocken hörte die deutsche Fotografin am Telefon dem Chefredakteur aus Hamburg zu, der das Desaster zusammenfasste, welches die Reputation seines Magazins durch die katastrophale Fehleinschätzung der Chefreporter Stefan Sager ereilt hatte. Eigentlich hatte sie sich nur erkundigen wollen, welche Hinweise auf die Elfenbein-Connection das Passwort Pols erbracht hatte. Jetzt erkannte sie, im Bruchteil weniger Sekunden, dass ihr Karrierezug, den sie längst auf einem Abstellgleis gewähnt hatte, eine entscheidende Weiche erreicht haben mochte. Sie hatte diesem Chefredakteur einiges anzubieten, was der journalistischen Reputation seines Magazins wieder auf die Beine helfen könnte. Pols und ihre Recherchen zur Elfenbein-Connection, Jennifers Augenzeugenbericht vom Absturzort der Marshall-Maschine, der Fund des Funkwagens in der Farmgarage des Gouverneurs, der ihn mit diesem Absturz in Verbindung brachte, und schließlich Niativas Akte über den drohenden Ausverkauf großer Teile Mosambiks an eine weltumspannende Sekte. Der Zug könnte abfahren, wenn es ihr gelänge, Leinet an Bord zu bekommen. Noch ein Projekt Stiftzahn? Sally Mugabe. Sie hatte sich wie eine Mutter um Leinet gekümmert, als sie von deren Schicksalsschlag erfahren hatte. Beide hatten sich stundenlang in die Privatgemächer der First Lady zurückgezogen, und erst nach längerem Drängen hatte Leinet später ihren Freundinnen unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählt, worüber sie gesprochen hatten. »Eine gebrochene Frau«, flüsterte sie. »Sie hat 2 Kinder verloren in den frühen Jahren ihrer Ehe, und jetzt geht er fremd.« »Was? Wer?« »Die Ärzte geben ihr noch 2, 3 Jahre, die Nieren, sie versagen. Und er hat sich eine Mätresse zugelegt.« »Der Präsident?« »Sie haben schon ein Kind zusammen. Und er, wenn ihn die Fernsehkameras bei den Hochzeiten prominenter Günstlinge zeigen, faltet er die Hände, versäumt nie, eheliche Treue anzumahnen.
Wie es sich eben für einen guten Katholiken gehört, murmelte Gertrud.
Jennifer fasste nach Leinets Hand. Er hat ein Kind? Mit wem?
Sie ist seine Sekretärin, und sie ist schon verheiratet mit einem Luftwaffenoffizier, hat ein Kind mit ihm.
Ehebruch? Und Sally weiß das? Fragte Gertrud.
Leinett schüttelte abweisend den Kopf.
Sie weiß, dass sie nicht mehr lange genug leben wird, um ihm, warte, wie hat sie's gesagt, um ihm seine Würde zu erhalten. Ich glaube, es ist nicht so sehr dieses Abwenden von ihr oder dieses Kind, das er mit der anderen hat. Darüber ist sie hinweg. Sie hat Angst.
Angst? Wovor?
Leinett wandte sich ab. Er verändert sich, sagt sie.
Leinetts Stimme war kaum noch zu hören. Sie hat Angst, dass diese Frau aus dem alten Mann eine Marionette machen wird, dass er ersticken wird in ihrem Pomp, dass ihn die Menschen hassen werden und dass ihm das niemand mehr wird sagen können.
Abreise, Harare. Gertrud Steiner hatte nicht mehr auf Sally Mugabe setzen mögen, um die Freundin zu bewegen, mit nach Deutschland zu kommen. Als sie erneut in Hamburg anrief, hatte das Stanley Niativa geschafft. Leinett hatte auf einen Plan bestanden, auf professionelle Ausarbeitung eines journalistischen Projekts, auf einer Kosten-Nutzen-Rechnung sozusagen. Und dafür hatte Gertrud Steiner die Unterstützung des IPS-Chefredakteurs gewonnen, der, seinen Altersruhesitz in Hilversum vor Augen, nicht versäumt hatte, bei der flinken Ausarbeitung des Plans sich selber einzubauen. Der Vertrag war perfekt geraten. Und dennoch saß sie am späten Abend dieses entscheidenden Montags einsam in der VIP-Lounge des Flughafens von Harare. Sie hatte sich zusammen mit Leinett am Nachmittag noch einmal mit Stanley Niativa in dessen IPS-Büro getroffen. Auf seinem Schreibtisch hatte plötzlich das Schweizer Messer mit der bunten Kordel gelegen, das sie einst der Freundin geschenkt hatte, und Leinett war im nächsten Moment weder für sie noch für Vater, Bruder oder Jennifer zu sprechen gewesen. Sie hatte sich, ohne Gertrud gegenüber ein Wort zu verlieren, das Messer und ihren bisherigen Chef gegriffen und war, bis zur Stunde, vermisst. Der Häuptling, Paul und Jennifer waren von Gertrud alarmiert, in der Stadt ausgeschwärmt, doch die Fotografin hatte sich schließlich am Abend alleine von einem Wagen aus dem Fuhrpark des Präsidenten zum Flughafen bringen lassen müssen. Sie saß verlassen und traurig in einem voluminösen Ledersessel und nippte lustlos an einem Gin and Tonic, als sie die Aufregung vor der Tür wahrnahm. Mehrere Leute schienen Einlass zu begehren, wurden aber offenbar von einer Wache heftig zurückgewiesen. Gertrud stellte das Glas ab. Dann erkannte sie Leinetts Stimme, die schimpfte wie seinerzeit bei ihrer allerersten Begegnung in Queen's Garden. Gertrud rannte los und riss die Tür auf. Eine strahlende Leinett fiel ihr um den Hals. Hinter ihr, ebenso strahlend, der Häuptling, immer noch in seiner Uniform, sowie Paul, Jennifer und Stanley Niativa. Gertrud zog die Freundin mit sich. »Beinahe hättest du deinen Abflug verpasst«, schimpfte sie milde. Dann blickte sie verdutzt auf den kahlköpfigen Jungen, der sich verängstigt an Leinetts Rock festklammernd mitschleppen ließ. Im gleichen Augenblick erkannte sie das Kind aus dem Dorf der Apokalypse im Sambesi-Tal. Dann sah sie, wie Leinett sich setzte und den Kleinen schützend an sich zog. Auch sie hockte sich hin, so taten es schweigend die anderen vier. Es verging einige Zeit, in der die Freundin leise mit dem Jungen schwatzte, der sich dabei immer enger an sie schmiegte. Als Leinett schließlich aufsah, blickte ihr Gertrud lange in die Augen. Dann sagte sie, ohne es als Frage zu betonen, »Du bleibst zu Hause in Afrika.«